Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünder hingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen heute Morgen einen Bibeltext betrachten, den wir vielleicht nicht direkt auf Anhieb mit dem Weihnachtsgeschehen und den bekannten Weihnachtsgeschichten in Verbindung bringen können. Wir werden aber sehen, was er in sich selbst aussagt. Wir finden ihn im Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Galater 4, die Verse 4 und 5. Und da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Heute feiern wir die Geburt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und das Kommen Jesu steht in dieser Zeit und damit auch in der Geschichte der Welt. Wir haben es hier mit einer Wirklichkeit zu tun, die ein wirkliches Geschehen ist, so wie ich es auch gestern Abend in der Andacht erwähnte. Und die wir dann auch dank der Gnade Gottes verstehen können. Wir könnten eine Zeitskala aufmachen und die Jahreszahlen eintragen und finden dann auf dieser großen Zeitskala auch ein Datum für das Kommen Jesu. Die bekannte große Zeittafel der Weltgeschichte, die aus dem viktorianischen England stammt und die seit einigen Jahren wieder im Buchhandel auch erhältlich ist, macht genau dies deutlich. Weil man im 19. Jahrhundert noch christliche Überzeugungen größtenteils teilte, wurde das Werk Christi am Kreuz in dieser Zeittafel auch besonders groß und eindrücklich dargestellt. Unser Herr Jesus steht in der Zeit, in der Geschichte, wie alle anderen Menschen auch. Aber er ist zugleich auch der Höhepunkt dieser Geschichte der Menschheit. Vom Kommen Jesu her wird vor allem das Ganze der Alt- und neutestamentlichen Offenbarungsgeschichte für uns verständlich. All das, was Gott von Abraham an über Isaak, Jakob, Mose, David und die ganze vom Alten Testament berichteten Geschichten hinweg getan hat, gewinnt von Christus her seinen Sinn. Aber nun stellt sich die Frage, warum kam unser Herr Jesus Christus gerade in dieser damaligen Zeit? Der Apostel Paulus gibt uns hier mit seiner Formulierung, als aber die Zeit erfüllt war, Anlass, diese Frage zu stellen. Und somit die nächste Frage, was macht diese erfüllte Zeit eigentlich aus? Nun, die erfüllte Zeit ist alleine nun erstmal an den Ratschluss Gottes gebunden. Aus Gottes Sicht war das Maß des Wartens seitens der Menschen voll. Wir wissen, lange genug hatten die Menschen in Israel auf den Messias gewartet. Und einige oder viele von ihnen hatten auch schon das Warten aufgegeben. Aber diejenigen, die doch Gottes Wort ernst nahmen, warteten eben immer noch treu, wie zum Beispiel Simeon und Hanna, von denen wir auch in der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium Kapitel 2 lesen und auch gestern Nachmittag etwas gehört haben. Und auch Gott selbst wollte ja seine Zusagen, die er an die Urväter und an das Volk Israel gegeben hatte, erfüllen. Letztendlich wissen wir nicht, warum Gott gerade diesen Zeitpunkt gewählt hatte. Aber wir wollen trotzdem heute Morgen versuchen zu verstehen, was die Bibel mit dieser erfüllten Zeit genau meint. Denn unser Herr Jesus Christus hat ja selber von der erfüllten Zeit gesprochen. Er sagt dazu im Markus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 14 und 15, nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier signalisiert der Apostel Paulus doch nichts anderes damit, als jetzt hat das Warten ein Ende. Gott hat nun bestimmt, dass jetzt eine neue Zeit beginnt. Interessant dabei ist die Wendung aber, wie wir hier in Vers 4 sehen, das Wörtchen. Und dieses Wörtchen steht genau eben für das Eingreifen Gottes, das der Menschheit Hoffnung und Freiheit brachte, in Christus Jesus. Und das ist eben nur dann verständlich auf dem Hintergrund der bisherigen Offenbarungsgeschichte Gottes. Denn die 2000 Jahre, die seit Abraham vergangen sind, oder die 1400 Jahre seit Mose, oder die 1000 Jahre seit David, die lange Zeit des Ankündigen und Wartens, die Zeit des noch nicht erfüllten Wortes, war nun zu Ende. Und dabei wollen wir auch unsere Augen auf all jene göttlichen Weissagen und Vorbilder in den weitläufigen levitischen Gottesdiensten richten, wo eben viele Tausende von Opfertieren und von Opferpriestern den großen hohen Priester und das große Versöhnungsopfer bildete. Und wie wir wissen, haben wir alle in unserem Herrn Jesus Christus alle diese Opfer mit drin. Er ist ein und für alle Mal am Kreuz gestorben für uns Sünder. Nur sein Blut konnte uns vor dem Vater gerecht machen. Wie wir wissen, sind die anderen Opfer alles nur Vorschattierungen im Alten Testament gewesen, auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Diese Opfer konnten keine Sünden wegnehmen. Nur in unserem Herrn Jesus Christus haben wir das. Und dann eben nach einer langen Kette der göttlichen Verheißungen, der Vorbilder und Schilderungen des ganzen Alten Testaments, von der ersten Verheißung an schon, die schon am Tage nach dem Sündenfall gegeben wurde, nämlich im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, wo es da heißt, dem Weibesamen, der der Schlange den Kopf zertreten sollte. Und hier, ihr Lieben, haben wir das sogenannte Urevangelium, welches Gott direkt schon nach dem Sündenfall eingesetzt hat. Es ist eine Prophezeiung des Kampfes zwischen Satan und dem Herrn Jesus Christus, sowie eine Prophezeiung des Ausgangs dieses Kampfes, der im Garten Eden begann. Und wie wir wissen, hat unser Herr Jesus Christus den Satan am Kreuz besiegt. Sicherlich treibt er zurzeit noch sein Unwesen, aber auch seine Tage sind gezählt, bis er endgültig vernichtet wird. Und zwar mit dem Hauch des Mundes unseres Herrn. Und inmitten des Sündenfalls nun und der damit verbundenen Trennung von Gott, strahlte hier eben diese Botschaft der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Der wird eines Tages die alte Schlange, den Satan, besiegen. Satan kann nach dem Vers 15 wohl noch unserem Herrn Schmerzen zufügen, was er ja auch getan hat. Aber unser Herr wird Satan einen tödlichen Schlag eines Tages versetzen. Und auch der Apostel Paulus bezieht sich in Römer 16 stark auf 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, als er schreibt, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zertreten, und zwar in Bälde. Nun kann der ein oder andere auch meinen und sagen, Bälde ist relativ, sind ja seitdem doch einige Jährchen vergangen. Und wenn wir heute in die Welt schauen, wie schlimm es um uns herum aussieht, dann kann einem wohl Angst und Bange werden und sich auch die Frage stellen, ja, wann kommt der Herr wieder? Aber er wird wiederkommen. wenn auch diese Zeit erfüllt ist. Aber jetzt sind wir noch bei der erfüllten Zeit des ersten Kommens unseres Herrn, nämlich mit ihm kam das Reich Gottes. Jetzt übernimmt auch Gott wieder die Macht in seinem Volk. Und nun gilt es, wer an dem Reich Gottes teilhaben will, soll umkehren und dem Evangelium glauben. Die Juden sollen aufhören, sich mit ihren Werken vor Gott rechtfertigen zu wollen. Die Heiden sollen aufhören, den Götzen zu opfern oder ihre Mysterienkulte zu zelebrieren. Das heißt nichts anderes als, alle sollen einsehen, dass sie vor Gott schuldig sind und sich nicht selbst retten können. Sie sollen dem Evangelium der Gnade glauben, um gerettet zu werden. Und in demselben Sinn müssen wir dann den Apostel Paulus auch verstehen, wenn er im Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 9 und 10 von der erfüllten Zeit spricht, wo es dann heißt, denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Nun, warum und in welchem Sinn die Zeit erfüllt sei, um Jesus zu senden, wird uns auch hier nicht genauer gesagt. Es ist einfach Gottes freie Entscheidung, unabhängig von allen menschlichen Bedingungen, wann er seinen Sohn sendet. Man könnte allenfalls vielleicht hier noch auf die Weissagungen des Propheten Daniels verweisen. Denn er sprach zu seiner Zeit von der sogenannten 70. Jahrwoche, die vergehen würde, bis dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Somit können wir aus der biblischen Sichtweise Folgendes sagen: Die alttestamentlichen Ordnungen hatten völlig abgewirtschaftet. Das alttestamentliche Bundesvolk hatte seine nationale Selbstständigkeit verloren. Das einst herrliche Königtum Davids war in Schutt und Asche der Eroberer durch die Babylonier versunken. Gottes Volk war zum Spielball heidnischer Großmächte geworden und vom Reich Gottes war nicht mehr viel zu sehen und zu hören. Die Pharisäer hielten das Gesetz Mose künstlich hoch und konnten den Anspruch, das auserwählte Gottesvolk zu sein, lebendig dadurch erhalten. Doch hat Israel deswegen das Gesetz wirklich gehört? Nein, denn das Gesetz wurde doch missbraucht, jetzt kommt's, zur Selbstrettung. Mit dem Gesetz wollten die Juden vor Gott ihre Werkgerechtigkeit aufbauen. Sie hörten nicht, dass es auf Schritt und Tritt verurteilte. Sie verstanden die Weissagung von dem kommenden Erlöser völlig falsch. Ja, dass da wer kommen sollte, das war ihnen wohl noch bekannt. Aber die damit verbundenen Erwartungen wurden ganz anders interpretiert. Wenn der Messias kommt, dann kommt er doch in einer viel, viel größeren Herrlichkeit als David. Dann wird er Israel seine Souveränität wiedergeben. Da muss er konsequenterweise auch die Römer und die von ihnen eingesetzten Könige vertreiben. Wir sehen also hier, wie man damals ein völlig falsches Bild von unserem Herrn hat. Wir wissen, wie er gekommen ist. Wir haben es auch gestern Abend gehört. In den ärmlichsten Verhältnissen hineingeboren. In einem Stall, in Bethlehem, in einer Krippe gelegen, statt in einer Wiege. Und auch über seinen weiteren Lebenslauf ist uns bekannt, dass er immer einen demütigen und unteren Weg gegangen ist. Und das ist ja überhaupt auch immer wieder Gottes Prinzip, dass er sich das Niedrigere, das Einfache sucht. So auch die Hirten eben, die die Geburt Jesu bezeugten und eben keine Schriftgelehrten aus den Synagogen. Oder auch die Sadduzäer. Sie leugneten offen die Auferstehung. Die Pharisäer predigten eine glaubenslose Frömmigkeit und die religiöse politische Führung herrschte mit einer gottfeindlichen Theologie. Man könnte das zusammenfassend sagen, der Unglaube feierte somit einen Triumph nach dem anderen. Gottes Volk befand sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Ansatzpunkte für etwas Neues, für eine geistliche Erneuerung hin zu einem rechten Verstehen der alttestamentlichen Verheißungen gab es nicht. Und genau das ist die Situation, die wir beim Kommen Jesu, bei seinem ersten Kommen, bei seiner Geburt in der Welt vorfinden. Und die Frage mit sich zieht, was geschah zu der erfüllten Zeit? Nun, was geschah zu der erfüllten Zeit? Nun, zum Ersten, dass Gott seinen Sohn sendet. Gott sandte seinen Sohn. Das ist der wichtigste Punkt in der Selbstoffenbarung Gottes hier. Gott hat sich weder vorher noch nachher deutlicher bekannt gemacht und erklärt als in Christus seinem lieben Sohn selbst. In der Zeit des Alten Testaments, das wissen wir alle, waren es die Propheten, die Gott dienten und sein Wort empfingen und weitergaben. Das an sich war ja schon bedeutsam. Denn dass Gott überhaupt redete und nicht schwieg, war ja ein Erweis seiner Gnade und Freundlichkeit. Er hätte nun wirklich Grund genug gehabt, zu schweigen und die sündige Welt sich selbst überlassen können. Aber nun gibt er ja nicht nur sein Wort, sondern auch hier in dem Fall sogar seinen eigenen Sohn. Das heißt, dass er das Größte und Beste, was er hatte, für uns hergegeben hat. Darum ist doch das Kommen Jesu so entscheidend und so bedeutsam für uns. Deswegen sitzen wir heute Morgen hier zusammen, um gemeinsam den Gottesdienst zu feiern, die Geburt unseres Herrn und Heilandes zu denken, indem wir alle miteinander verbunden sind vor unserem himmlischen Vater, ja, eine Familie zu einer Familie gehören. Hier kommt ein Hörer, nämlich der Gottessohn selbst. Wie aus der Einleitung des Johannesevangeliums hervorgeht, ist der Sohn Gottes von Ewigkeit her. Durch ihn ist alles geschaffen. Er ist Gott. Ist uns das noch bewusst, ihr Lieben? Welch eine Stellung hat unser Herr für uns im Himmel verlassen? Darum haben wir auch Anlass, eben die Geburt unseres Herrn und Heilandes zu feiern. Denn in Jesus wird, unserem Herrn Jesus wird nämlich offenbar, dass Gott den Menschen rettet, der ihn im Glauben als seinen Herrn angenommen hat und seine Sündhaftigkeit bekannt hat und zur wahren Buße gekommen ist. Doch die Sendung Jesu hat auch eine ganz weltliche Seite, die wir betrachten müssen, denn Jesus geht in die Existenzbedingungen der Welt ein, wovon wir ja auch gestern Nachmittag ein Stück weit etwas gehört haben. Die konkreten Umstände allerdings seines Kommens werden uns auch dazu nicht genannt. Denn dass Gott seinen Sohn sendet, findet seine Gestalt darin, dass er wie alle anderen Menschen von einer menschlichen Mutter geboren wird. Und damit zeigt uns die Bibel nichts anderes an, als dass der Sohn Gottes uns Menschen gleich wird durch die Geburt. Jesus hat damit, obwohl er Gottes Sohn ist, auch eine vollständige menschliche Natur. Man hat leider aus der Tatsache, dass der Apostel Paulus hier und auch sonst in seinen Briefen nichts von der Jungfrauengeburt Jesu gesagt hat, geschlossen, dass er die Jungfrauengeburt überhaupt nicht gekannt hätte. Doch man darf aus dem Schweigen nicht solche Schlüsse ziehen, wie es manche moderne Theologen tun. Sicherlich hat Paulus davon gewusst, aber er hielt es eben nicht für nötig, hier darüber etwas zu sagen. Er hat es den Evangelisten überlassen, über diese bewiesenen Tatsachen zu sprechen, jenen, die als Augen- und Ohrenzeugen Jesu wie die Hirten diesem Wunder näher standen und ihm nachgegangen waren. Dadurch wird gesichert, dass Jesus uns wirklich vertreten kann, indem er eben Mensch geworden ist, ganz so wie du und ich. Denn nur ein wirklicher Mensch kann für einen anderen Menschen eintreten. Wir wissen alle, dass unser Herr Jesus Christus sündlos und gerecht war und ist und sich darin eben von allen anderen Menschen unterschied. Und er an unserer Stelle statt ans Kreuz ging und dort für alle unsere Sünden gebüßt hat und den ganzen Zorn des Vaters abbekommen hat. Der Sündenlohn, den Tod. Und als wenn das nicht noch genug wäre, nein, er ist auch noch vom Vater verlassen gewesen am Kreuz. Könnten wir uns das vorstellen, dass wir keine Gemeinschaft mehr auf einmal hätten mit unserem himmlischen Vater? Wir wären verlassen. Also dieser Gedanke wäre für mich entsetzlich. Aber er hat es für uns getan. Er ist hinabgefahren und wir wissen, er ist hinaufgefahren, aufgefahren und sitzt nun zur Rechten des Vaters. Er musste ganz Mensch werden, um diese Sündenschuld von uns zu tragen. Und so dürfen wir wissen, dass wir auch nach wie vor leider immer noch dieses sündige Wesen in uns haben. Hier und da versagen wir, hier und da sündigen wir. Und wenn der Herr von uns fordern würde, von jedem Einzelnen von uns, lass du deine spezifische Lieblingssünde oder wo du deinen Stachel im Fleisch hast, wenn es sich um eine Sünde handelt, ich fordere jetzt von dir auf, es zu lassen, denn sonst nehme ich dir dein Heil, dann würden wir alle verlieren. Und wie wichtig ist uns doch da die Gnade, das Gnadenevangelium, dass wir unter der Gnade stehen, dass in Christus Jesus alles wohlgemacht ist, vor dem Vater. In ihm haben die völlige Sündlosigkeit und die Gerechtigkeit, die uns unser himmlischer Vater zurechnet. Und das ist doch die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Auch heute an dem Weihnachtstag dürfen wir daran denken, die mit dem Herrn Jesus zu der erfüllten Zeit mit in die Welt kam. Und so lasst uns auch immer mehr uns von dem Herrn Jesus Christus verstehen. In uns selber haben wir das nicht. Da haben wir nichts zu bringen. Da können wir nur Bankrott erklären. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und das Wort verkündige unter der Gnade des Herrn, dann ist es er, der es führt und leitet. Und es kommt nicht aus mir, weil ich es nicht in mir habe. Und so rühme sich auch eben keiner seines Werkes. Es ist alleine der Herr, der hinter allem steht, seine Gnade, seine Führung. Und deswegen wurde unser Herr Jesus Christus eben auch nach seiner Geburt unter das Gesetz getan. Wie alle Menschen seiner jüdischen Umgebung stand er eben auch unter dem Gesetz. Er wurde, so kann man sagen, in den Bund vom Sinai hineingeboren. Er war Jude und stand, wie alle anderen Juden, nun auch unter dieser Bundesverpflichtung. Damit will ich sagen, er war dazu bestimmt, das Gesetz eben zu erfüllen, welches wir nicht in der Lage sind. Denn im Gegensatz zu allen sündigen Menschen vermochte er es auch zu halten. Er hielt das Gesetz, indem er alle Forderungen erfüllte. Und er hielt es, indem er die Todesforderung, die das Gesetz gegenüber den Sündern erhob, auf sich nahm. Der Apostel Paulus nimmt dazu in Römer 8 Bezug, indem er sagt, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Aus uns selber heraus können wir nichts erfüllen gegenüber dem Gesetz. Und hier wird nichts anderes beschrieben als derselbe Sachverhalt wie in unserem Predigtext, die Sendung Jesu ist der Ursprung. Ebenso deutlich wie im Galaterbrief hat Paulus vor Augen, dass das Gesetz eben hier schwach ist und absolut nicht retten kann. Gott aber ergreift die Initiative und sendet seinen Sohn eben in der Gestalt des sündigen Fleisches. Also als Mensch mit Fleisch und Blut, wie du und ich, wie wir alle, aber ohne Sünde und völlig gerecht. Und Gott verurteilt die Sünde im Fleisch, und das tut er nämlich im Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Man kann es nicht oft genug sagen und darauf hinweisen, das ist das elementare Wissen des Evangeliums. Und eben hier wird deutlich, dass das unter dem Gesetz für Jesus neben dem aktiven Erfüllen des Gesetzes nichts anderes bedeutete als das Erleiden des Fluches, nämlich des Todes, der vom Gesetz gefordert wurde. Und das alles an unserer Stelle statt. Das alles hat unser Herr auf sich genommen. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, nämlich erlöste. Und der erste Zweck der Sendung Jesu, den Paulus hier nennt, ist eben die Erlösung derer, die unter dem Gesetz waren. Ihr Lieben, auch wir waren es eines Tages mal. Nun, das sind zunächst auch die Juden, die in der mosaischen Ordnung lebten. Aber praktisch sind es alle, die im Maßstab des Gesetzes beurteilt werden. Zu diesen gehören auch die Nichtjuden, die ja alle in einer Weise des Gesetzes Gottes von Natur aus kennen, wie Paulus es auch im Römer 2 verdeutlicht. Auch sie werden beurteilt nach dem, was sie als Willen Gottes erkannt und was sie gemäß dieser Erkenntnis getan haben. Es ist nichts anderes. Juden wie Heiden haben gegen Gottes Gesetz gesündigt, so da es keiner da ist, der gerecht wäre. Alle sind sie schuldig und stehen unter dem Fluch des Gesetzes. Aber der Herr erlöste uns, indem er eben mit seinem Blut dieses Preisgeld bezahlte, das nötig war für unsere Errettung. Der Preis wurde von dem Gesetz Gottes gefordert und Jesus hat ihn dann auch an den Vater bezahlt. Und ist uns eigentlich noch bewusst, ihr Lieben, dass er uns damit freigekauft hat aus der ewigen Verdammnis? Und wir dafür das ewige Leben haben? Ewig bei ihm sein dürfen? Ist uns das noch bewusst? Verbinden wir das noch mit der Geburt Jesu heute am Weihnachtstag? Nun spricht Gott uns aufgrund eben seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, frei. Er rechtfertigt uns damit komplett vor Gott. Wir gehen nicht verloren, sind in Ewigkeit gerettet. Und das ist doch auch die eigentliche wunderbare Botschaft heute, nämlich das Evangelium, das mit der Sendung Jesu in diese Welt mit hineinkam. Aber damit nicht genug, sondern als einen weiteren Zweck der Sendung Jesu, nennt uns der Apostel Paulus hier in unserem Text, damit wir die Kindschaft empfingen. Diese Aussage ist auch nur auf dem Hintergrund der vorausgehenden Aussagen richtig zu verstehen. Denn dort hatte Apostel Paulus davon gesprochen, wie das Volk Gottes unter dem Gesetz lebte, wie unter Vormündern und Pflegern. Unmündig und unfrei. In der Knechtschaft der Mächte der Welt. Nun aber sollte sich das ändern. Aus den Unmündigen, die so unfrei waren wie Knechte, wurden nun Kinder. Wir sind in den Stand der Sohnschaft versetzt worden. Paulus beschreibt dies mit dem Begriff eben Einsetzung in die Sohnschaft. Das ist so ähnlich, als wie zum Beispiel, wenn ein junger Mensch mit 18 Jahren volljährig wird. Er darf den Führerschein machen und Auto fahren. Er darf wählen gehen. Er wird, wie es so schön in der Gesellschaft heißt oder auch vom Gesetzgeber, voll geschäftsfähig. In der Antike damals war es so, dass der erwachsene Sohn zu einem vom Vater bestimmten Zeitpunkt das Erbe seines Vaters übertragen bekam und ab diesem Zeitpunkt ein freier Herr über das Erbe war. Und so ist es auch bei Gott. Er hat einen Zeitpunkt bestimmt, in dem sein Volk aus der Unmündigkeit in die Volljährigkeit treten sollte. Der Anlass und Zeitpunkt ist eben das vollbrachte Werk Christi. Die positive Absicht, also die Gott mit der Sendung seines Sohnes verband, ist uns zu Menschen zu machen, die er in Christus gerechtfertigt und erneuert hat, zu Menschen, die auf der Grundlage der Versöhnung in Christus seine Kinder sind. Nachdem unser Herr sein Werk getan hat, ist ein ganz anderer Umgang nun zwischen uns und Gott möglich. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu einem Leben unter dem Gesetz. Hier sind wir nicht mehr eingesperrt in das System von Gesetzen, Geboten und Verboten, sondern hier ist die Freiheit, die aus der Erkenntnis Jesu Christi kommt. Und so begann eben mit der Geburt Jesu wirklich ein neues Zeitalter des Umgangs Gottes mit uns und des Umgangs von uns mit Gott. Und das bedeutet nichts anderes als, hier sind wir in einer neuen Stellung vor Gott. Wir haben neue Rechte, eben die eines erwachsenen Sohnes. Gott begegnet uns nicht mehr wie einem unmündigen Kind. Man könnte zusammengefasst sagen, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, das Kommen Jesu eröffnet eine völlig neue Lebensperspektive. Halten wir fest, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es war nicht die Blüte einer menschlichen Religiosität oder sittlich-religiöser Bemühungen. Es war nicht das Resultat der Erziehung des Menschengeschlechts. Er kam von oben, vom Vater. Er war der, der kommen sollte. Der Vater hat ihn ausgesandt. Der Vater trennte sich von ihm, gab ihn hin, schonte seines eigenen Sohnes nicht. Und der Sohn gehorchte und löste sich aus der Herrlichkeit, um in menschliche Gestalt, an Gebärden als ein Mensch erfunden, sich in die menschliche Armut zu begeben. Der bekannte Erweckungsprediger Spurgeon schreibt dazu Folgendes. Der mächtige Beherrscher des russischen Reiches verließ die Annehmlichkeiten seines Palastes und gab seinen Rang und seine Würde auf, um auf der Werft einer holländischen Seestadt die Kunst des Schiffsbaus zu erlernen. Peter der Große tat es, um seine Untertanen lehren zu können. Er wurde ein Diener, damit er ein umso größerer Herr werden könne. Und so legte er in Russland Grund zu einer großen Seemacht. Und sein Land ist nicht undankbar gegen ihn gewesen. Die Hauptstadt des Reiches trägt noch heute seinen Namen und das Land hat sie mit einem herrlichen Monument geschmückt. Und das Volk hat seinen Namen in sein Herz aufgenommen. So gering auch viele von Christus denken mögen und wie vielleicht sie ihn auch nehmen. Hier ist denn noch etwas Größeres noch. Es war zu bewundern, dass ein Kaiser ein Untertan wurde, um seinen Untertanen ein besserer Kaiser zu sein können. Aber hier ist Grund zur Verwunderung für die Engel und Stoff genug für alle Heiligen, Gott ewiglich zu preisen. Der Sohn Gottes wird ein Knecht, um die Knechte der Sünde zu erlösen, sie zu sich hinaufzuziehen und sie, jetzt kommt's, zu Miterben seines Thrones zu machen. Wunderbar. Soweit Spurgeon. Nun, als Gott uns eben als Sünder erretten und vom Urteil des Gesetzes erlösen wollte, geschah es in der Weise, dass eben die göttliche Gerechtigkeit nicht durch die Übertretung eines einzigen Buchstaben des Gesetzes betrübt wurde. Sein eigener Sohn wurde unter dem Gesetz getan. Er, der Herr des Gesetzes war, gab sich dahin, des Gesetzes Diener und Erfüller für uns an unserer Stelle statt zu sein. Ist das nicht eine unvergleichliche Liebe unseres himmlischen Vaters, dass er seinen Sohn gegeben hat für dich und mich? Würdest du das Liebste, was du in der Welt hast, für etwas anderes geben? Denke mal drüber nach. Und dieser liebe Sohn war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, denn dass er unter das Gesetz getan war, enthielt auch, dass er das Urteil des Gesetzes und dessen Fluch über die Sünden auf sich nehmen musste, wie geschrieben steht. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Oder nehmen wir noch eine zweite Stelle im Hebräer Kapitel 2. Da lesen wir, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und wir wollen zum Schluss eines auch nicht außer Acht lassen, ihr Lieben, dass unser Jesus Christus wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und das wird auch geschehen, wenn sich diese Zeit erfüllt hat, die noch zukünftig ist. Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber wir dürfen mit Freude auf diesen Tag hinblicken, wenn auch die Welt und die Lage in dieser Welt und in unserem Land noch so trübe ist. Denn so wie sich sein erstes Kommen zu seiner Zeit erfüllt hat, so wird auch sein zweites Kommen sich mit aller Sicherheit erfüllen zu seiner Zeit, wie es unser himmlischer Vater in seinem Ratschluss festgesetzt hat. Da mag es den einen oder anderen geben, der darüber spottet und sagt, ja, wo bleibt denn euer Herr? Wo bleibt denn euer Gericht? Alles, was in der Schrift steht, kommt ja nicht, passiert ja nicht. Wir haben im zweiten Petrusbrief von diesen Spöttern gehört, die am Ende der Tage kommen und dann ihren Spott treiben werden mit. Doch wehe ihnen, wenn dieser Tag kommt. Jedes Mal, wenn wir Weihnachten feiern, und wir an das Kommen unseres Herrn Jesu denken, dann hat sein Kommen wirklich Neues gebracht. Darum werden wir Weihnachten nur recht begehen, dann, wenn wir das Kommen Jesu eben unter der gehörten Perspektive auch verstehen. Der Weg zu Gott und das Leben vor Gott stehen nun offen, und der Apostel Paulus erklärt im weiteren Verlauf seines Galaterbriefes, wie es sich mit den Existenzbedingungen von uns ganz praktisch verhält. Aber heute Morgen wollen wir erst einmal festhalten, Christus ist gekommen, um aus Knechten Söhne zu machen. Wir sind Gottes Kinder und Erben seines künftigen Reiches. Und in der Nachfolge Jesu leben heißt, aus der Freiheit herauszuhandeln, die aus der Erkenntnis und aus dem Glauben an Christus kommt, aus freier biblischer Überzeugung zu handeln, so wie ein Kind, welches in dem Erbe des Vaters lebt. Das sind wahrliche Gründe zur Freude. So hat er alles für uns getan. Und dafür können wir unserem Herrn nicht genug preisen und loben. Amen.